SRF 3.
Quelle Chaleur! Auch Frankreich stöhnt unter einer Hitzewelle, die noch extremer ist als unsere. Wir fragen, wie hat sich das Land darauf vorbereitet oder besser, hat es sich überhaupt vorbereitet? Welche Schande! In Polen verteilt eine Wochenzeitung Kleber, die gegen Schwule und Lesben gerichtet ist. Wir fragen, wie homophob ist das Land eigentlich? Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Seit Montag wird es heißer und heißer in der Schweiz. 36 Grad und es wird noch heißer. Vielerorts steigt die Temperatur deutlich über 35 Grad, Tendenz steigend. Ganz so locker wie Zweiraumwohnungen denken aber nicht alle über diese Hitzewelle. Vielerorts verdampft die Freude über den Sommer regelrecht mit den Temperaturen. In Frankreich zum Beispiel wird es diese Woche noch heißer als in der Schweiz. In Paris sollen die Thermometer morgen 42 Grad anzeigen. Die Behörden haben im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Fernsehkorrespondentin in Paris, Alexandra Gubser. Alexandra, wo in Frankreich sind denn die größten Probleme?
Ja, die Probleme sind eigentlich überall. Wälder brennen, Fische sterben, Bahnschienen verbiegen sich, Felder verdorren. Das ganze Land ist ganz einfach knochentrocken. In 73 Departementen wurde der Wasserverbrauch inzwischen rationiert. Sorgen macht den Hydrologen vor allem der Grundwasserspiegel. Schon im letzten Herbst und Winter hat es viel zu wenig geregnet. Und der Grundwasserspiegel liegt bereits 20% unter dem normalen Niveau. Und jetzt dürfen die Bauern auch keine Felder mehr bewässern. Das heißt, damit verdorren Mais und Sonnenblumen. Die Hitze, die macht aber auch im Energiesektor Probleme. Verschiedene Kernkraftanlagen mussten bereits runtergefahren werden, denn die Flüsse, die der Kühlung dienen, die sind zu warm.
Frankreich in der Vergangenheit, wir wissen, es war nicht so gut vorbereitet. 2003 gab es viele Tote wegen der Hitzewelle. Wie sieht das eigentlich heute aus?
Ja, also in diesen beiden heißesten Wochen im Jahrhundertsommer 2003 starben fast 15.000 Menschen und das Land hat eigentlich ein Trauma erlitten, denn man hatte vornehmlich die Betagten, die alten Menschen einfach buchstäblich vergessen. Das war ein Schock. Und Frankreich hat wirklich auch daraus gelernt. Es gibt heute Chalecs, das ist ein Register, in das sich betagte Menschen einschreiben können. Damit ruft man sie jeden Tag an, fragt nach ihren Befinden oder besucht sie und versorgt sie mit Wasser. In verschiedenen Städten und Gemeinden werden auch Kälteinseln geschaffen, klimatisierte Räume, in denen man den Tag verbringen kann, werden geöffnet, Parks und Gärten bleiben nachts offen, Obdachlosen werden Wasserflaschen verteilt, man schaut nach ihnen. Und wegen der hohen Ozonwerte gelten in Städten wie Paris oder Lyon dazu auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge und für Autos, die vor 2006 in Verkehr gesetzt wurden, um die Ozonwerte runterzubringen.
Also da hat sich doch etwas getan, einiges getan, kann man sagen. Sie haben vorhin den Grundwasserspiegel angesprochen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Trinkwasserversorgung?
Ja, noch ist es nirgendwo kritisch. Es kommt noch überall Wasser aus dem Hahn. Aber wie gesagt, es gibt Restriktionen und die Gemeinden sind sehr darauf aus, auch Löcher zu stopfen. Das heißt, die vergangenen Jahre wurden die Wasserwege wirklich überprüft. Teilweise hat man Sensoren eingebaut, um den Wasserverlust, den es immer gibt, zu reduzieren. Dass man wirklich das Wasser, was es noch gibt, dass es dann auch zum Hahn rauskommt.
Sie sind selber in Paris. Wie sieht es eigentlich dort aus? Wie geht die Stadt damit um?
Ja, man jammert und meckert und schwitzt vor sich hin. Letzte Nacht sank das Thermometer nicht unter 27,5 Grad. Es gab kaum ein Lüftchen und das ist wirklich sehr, sehr belastend. Also wenn immer möglich, dann bleibt man in einem klimatisierten Büro, nimmt das Trottinett statt die Metro und der Bus, weil dort herrschen Temperaturen von 50 Grad und mehr. Das ist saunamäßig. Dabei eben, wir haben den Peak noch nicht erreicht und viele Leute, denen ist langsam nicht mehr so ganz wohl.
Schön, wenn man nicht arbeiten muss. Schade für Sie, aber wir sind froh, dass Sie uns Auskunft gegeben haben. Vielen Dank für diese Informationen. Das war unsere Fernsehkorrespondentin in Paris, Alexandra Gubser. Und wir bleiben bei der Hitze. Wir wechseln in die Schweiz, respektive die Trockenheit, die ist auch hier ein Problem. Thomas Fuchs.
Die Kantone Waadt und Freiburg haben wegen der Trockenheit Maßnahmen für die Landwirtschaft ergriffen. Im Kanton Waadt dürfen Bauern ihre Tiere ab sofort auch auf sonst geschützten Wiesen weiden lassen. So könne verhindert werden, dass Landwirte die Reserven verfüttern müssten, die sie für den nächsten Winter angelegt haben. Im Kanton Freiburg dürfen die Landwirte Tiere auf Wiesen weiden lassen, die eigentlich erst ab September genutzt werden dürfen. Allerdings müssen die Bauern zuvor eine entsprechende Bewilligung einholen. Der Bund hat weitere Sondierbohrungen für ein mögliches Tiefenlager für radioaktive Abfälle bewilligt. Die Bewilligung betrifft die Gemeinde Riniken im Kanton Aargau. Riniken liegt im sogenannten Standortgebiet Jura-Ost. Insgesamt hat der Bund bis jetzt 10 Bewilligungen für Sondierbohrungen erteilt. In den nächsten Wochen und Monaten werde über weitere Gesuche entschieden. Die schweizerische Kriminalprävention lanciert eine landesweite Kampagne zum Thema Zivilcourage. Ziel sei es, dass die Bevölkerung hinschaue und reagiere, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. In Videos erklären Polizistinnen und Polizisten, wie man helfen kann, wenn man Zeuge eines Verbrechens wird, zum Beispiel von sexueller Belästigung oder häuslicher Gewalt. Die Videos werden unter anderem über die sozialen Medien verbreitet. Zivilcourage heiße nicht selten, den Notruf zu wählen, schreibt die schweizerische Kriminalprävention. Die italienische Gemeinde Campione d'Italia am Luganesee hat begonnen, ihre hohen Schulden abzuzahlen. Dafür hat die Gemeinde 5 Millionen Euro aus Rom erhalten. Hintergrund der millionenschweren Überschuldung ist das Casino, mit dem sich die Gemeinde übernommen hat. Der Kanton Tessin hat gemäss Mitteilung wegen der Schulden von Campione d'Italia 3,8 Millionen Franken Quellensteuern von Grenzgängern blockiert, statt an Italien zu überweisen. Campione d'Italia ist vollständig von Schweizer Gebiet umgeben.
Info 3 Mittag.
Es waren rechtsextreme Hooligans, die am Wochenende in einer Provinzstadt in Polen eine Schwulen- und Lesben- respektive eine LGBT-Parade angegriffen haben. Es kam zu Ausschreitungen und Verhaftungen. Heute nun hat eine polnische Wochenzeitung nachgelegt mit einer Aufkleberaktion. Als Beilage werden schwulenfeindliche Sticker verteilt mit dem Aufdruck LGBT-ideologiefreie Zone. Ich bin jetzt verbunden mit Roman Villinger in Warschau. Wer steckt denn eigentlich hinter dieser Aktion, diese Wochenzeitung selber?
Ja, das ist eine Aktion der Gazeta Polska. Das ist eine rechtskonservative bis rechtsextreme Wochenzeitung. Eine Wochenzeitung, die der Regierungspartei PiS nahesteht. Im Gegensatz zur PiS hat die aber gerade keine Erfolgssträhne. Ihre Auflage geht zurück. Und es gibt Kommentatoren, die sagen, mit der Kontroverse um diesen Anti-LGBT-Sticker wolle sich diese Zeitung vor allem wieder ins Bewusstsein rufen.
Diese Zusammenstöße am Wochenende, heute diese Sticker-Aktion, was sagt eigentlich die rechtskonservative Regierung dazu?
Die Regierung verurteilt die Ausschreitungen in Białystok. Premierminister Morawiecki sagt, seine Partei trete für die Sicherheit aller ein, auch dieser Paradenteilnehmer. Und auch die Sticker-Aktion scheint der Regierungspartei PiS nicht zu passen. Vizepremierminister Jacek Sasin sagt, das heize die Stimmung unnötig auf und helfe eher dem politischen Gegner. Aber das ist nicht so ganz glaubwürdig, denn trotz dieser Reaktionen gerade in letzter Zeit hat die PiS stark dazu beigetragen, dass offene Homophobie in Teilen Polens wieder alltäglicher geworden ist.
Und wie denn? Wie merkt man das?
Die PiS sagt, wir müssen polnische Familien, polnische Werte verteidigen und damit meint sie, das macht sie immer wieder klar, damit meint sie auch schwul und lesbisch sein, das ist kein polnischer Wert und das hat keinen Platz in dieser polnischen Familie. Ein Grund für dieses, sagen wir mal, Interesse an LGBT ist, dass die Regierungspartei keine Wählerstimmen verlieren will an Parteien, die noch weiter rechts stehen, Parteien, die Homosexualität schlicht als Krankheit sehen. Und weiter links, bei den vielen Leuten in Polen, die nichts gegen Schwule, nichts gegen Lesben haben, dort holt die PiS sowieso keine Stimmen.
Und wie ist das jetzt alles zu interpretieren? Ist das Leben für Schwule und Lesben heute in Polen schwerer oder leichter als früher?
Ich denke, es ist vor allem in den Städten sicher leichter geworden. Es gibt in Polen dieses Jahr zum Beispiel 25 LGBT-Märsche, auch in kleineren Städten, und das wäre vor ein paar Jahren noch sehr schwer vorstellbar gewesen. Es gibt Umfragen, die sagen, eine Mehrheit der Polen ist inzwischen für eingetragene Partnerschaften von Schwulen und Lesben und mehr als 40% befürworten auch die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Zum Vergleich, das waren vor 10 Jahren noch weniger als 20%. Und in Warschau etwa hat der Bürgermeister vor kurzem eine LGBT-Charta verabschiedet. Warschau soll zum Beispiel dafür sorgen, dass sexuelle Orientierung wieder ein Thema ist an den Schulen. Die konservative Landesregierung hatte das nämlich aus dem Lehrplan gestrichen. Meiner Meinung nach spiegelt sich im Umgang mit LGBT die tiefe Spaltung der polnischen Gesellschaft. Auf der einen Seite gibt es die Städte, die immer liberaler werden, die für die Opposition stimmen, und auf der anderen Seite die ländlichen Gegenden, wo die Kirche viel Einfluss hat und wo die rechtskonservative PiS stark ist, die für konservative Werte steht und eben für die Ablehnung von Andersdenkenden und Anderslebenden.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Roman Fillinger, unser Osteuropa-Korrespondent. Und nun zu weiteren Nachrichten mit Thomas Fuchs. In Deutschland ist die rechte Partei AfD mit einer Verfassungsbeschwerde vorerst gescheitert.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen nur mit den ersten 18 Kandidaten ihrer Liste antreten darf. Die Personen auf den Plätzen 19 bis 61 werden demnach ausgeschlossen. Hintergrund ist, dass die AfD ihre Kandidatinnen und Kandidaten bei zwei getrennten Parteitagen bestimmt und die Listen einzeln eingereicht hat, was nicht erlaubt ist. Noch ausstehend ist der Entscheid des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Dort wird morgen verhandelt. Der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny ist in Moskau festgenommen worden. Man habe ihn angehalten und in eine Polizeistation gebracht, erklärte Nawalny in einem Video auf der Online-Plattform Instagram. Die Hintergründe sind unklar. Die Festnahme fällt in eine Zeit der Proteste für eine freie Kommunalwahl in Moskau. Am Samstag hatten mehr als 20.000 Menschen gegen den Ausschluss dutzender Oppositionskandidaten protestiert. Auch Nawalny nahm an der Kundgebung teil. Alexei Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er wurde mehrfach festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt.
Und wie sieht's an der Börsenfront aus, Thomas Fuchs? Steigen die Kurse ähnlich wie die Temperaturen?
Nicht wirklich. Der SMI, der hat sich sogar etwas abgekühlt. Er liegt im Moment 0,6% im Minus bei 9.905 Punkten. Der Euro wird zu einem Franken 0,982 gehandelt und der Dollar zu 98,58 Rappen. Die Daten der Börse, die stammen wie immer von SIX. Und das Wetter, die Prognose, die Hitzewelle geht weiter. Die Temperaturen steigen heute und morgen auf schweißtreibende 33 bis 37 Grad. Dazu gibt es viel Sonnenschein. Heute Nachmittag gibt es nur am Alpensüdhang einzelne Schauer oder Gewitter.
Das war Info 3, die coole Sendung für heiße Tage. Heute mit Thomas Fuchs, Tobias Meyer und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.